ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und zu Gast ist Stefan Schäfer, einst einer der erfolgreichsten deutschen Medienmanager. Mit knapp 50 hat er sein Leben dann nochmal umgekrempelt, beschäftigt sich heute mit den großen Fragen des Lebens und ist inzwischen ein gefeierter Bestsellerautor. Herzlich willkommen, Stefan Schäfer, hallo.
Guten Morgen.
Für alle, die gerne lesen, muss ich eigentlich nur den Buchtitel 25 letzte Sommer sagen, dann wissen die, wer sie sind. Das war eines der erfolgreichsten deutschen Bücher im letzten Jahr und ihr Erstlingswerk im zarten Alter von 50. Wie viele Jahre hatten Sie vorher schon davon geträumt, ich will selbst gerne mal ein Buch schreiben?
Ja, also ich glaube, mit 18 wollte ich eigentlich schon Schriftsteller werden. Also entweder eine Buchhandlung aufmachen oder Schriftsteller werden. Man wird mit 18, glaube ich, nur nicht Schriftsteller. Also ich habe es mir nicht zugetraut. Die Buchhandlung habe ich mir irgendwie auch nicht zugetraut. Herausgekommen ist dann Journalist.
Ja, ist ja auch ein guter Kompromiss, ne?
War ein guter Kompromiss.
Und hat ja letztlich dann doch noch geklappt. 25 letzte Sommer wurde in 20 Ländern veröffentlicht. Im neuen Jahr kommt der Film auch in die Kinos. Und Ihr gerade erschienenes Buch, Jetzt gerade ist alles gut, ist ebenfalls schon wieder auf der Spiegel-Bestsellerliste. Wie überrascht ist man als Autor selbst, wenn sowas passiert?
Ah, man wacht ja nicht morgens auf und sagt, heute schreibe ich einen Bestseller. Und es gibt ja diesen schönen Satz, es gibt drei Gründe, warum ein Buch ein Bestseller wird. Niemand kennt sie. Also ich wollte ein Buch schreiben. Ich hatte Lust, nach meiner Medientätigkeit einfach ein Buch zu schreiben. Und damit hätte ich nie gerechnet und es ist wie so ein Wunder über mein Leben gekommen.
Gehen Sie schon mal heimlich in Buchhandlung und schauen, wer Ihre Bücher in der Hand hält?
Ja, wissen Sie, am Anfang bin ich nachts sozusagen durch Hamburg gelaufen und habe mich vor Buchhandlungen gestellt und habe gesehen, da steht mein Buch plötzlich im Schaufenster neben Donnerleon und Murakami und so Weltschriftstellern und ich dachte, vielleicht hat ein Freund von mir einfach mir einen Gefallen getan und hat mein Buch dazwischen gestellt. Ist es heute noch, dass ich denke, guck mal, jetzt steht mein Buch im Schaufenster dieser Buchhandlung und Menschen kaufen es zuhauf. Und man gut, wenn man schreibt, möchte man gelesen werden. Und es gibt nichts Schöneres, als mit seinen Büchern Menschen zu erreichen.
Absolut. Und sich mit Menschen drüber zu unterhalten. Ne? Sie haben wahrscheinlich auch viele Rückmeldungen.
Ja, das ist das Allerschönste, durch das Buch in Verbindung zu anderen Menschen zu kommen. Das ist wundervoll und man kann es sich nicht schöner vorstellen.
Zu einem erfolgreichen Autor gehört natürlich auch, dass er genug Stoff zu erzählen hat. Daran mangelt es Ihnen wahrlich nicht. Sie haben quasi mehrere unterschiedliche Leben geführt. In der Jugend waren Sie Tennis-Leistungssportler, später erst Chefredakteur, später noch Vorstandsvorsitzender von Gruner und Jahr und dann noch zusätzlich ab 2019 Geschäftsführer von RTL Deutschland. Vor 3 Jahren kam dann das Ende Ihrer Karriere als Medienmanager und das war der Beginn Ihrer Karriere als Schriftsteller. Wir werden über diese einzelnen Stationen später auch noch sprechen. Um Sie vorab etwas besser kennenzulernen, habe ich jetzt mal ein paar Satzanfänge vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Klar.
3 Eigenschaften, die mich charakterisieren, sind?
Empathisch, neugierig, optimistisch.
Das einschneidendste Ereignis in meinem Leben war?
Na klar, die Geburt meiner Kinder.
Ich bin dankbar für?
Dass ich geliebt werde und lieben darf. Und für, ich muss es sagen, es ist meine Familie, die mir alles bedeutet.
Ich bewundere Menschen, die?
Oh, es gibt so viele Menschen, die ich bewundere. Ich glaube, sie kann es gar nicht auf eine Eigenschaft runternehmen, aber ich habe eine große Faszination für Menschen und bewundere viele.
Ich kann mich ärgern über?
Ich glaube am meisten über mich selber. Das ist ja verrückt. Wer spricht eigentlich immer mit einem und sagt einem, was man gut oder schlecht gemacht hat? Und von da aus her würde ich sagen, am meisten kann ich mich über mich selber ärgern.
Ich finde, wir sollten viel öfters sagen, jetzt gerade ist alles gut, weil...
Es macht's. Im Endeffekt kann man die Weltlage ja selber nicht verändern. Der Radius, in dem man Sachen entscheiden kann, der ist ja oft sehr klein. Und ich glaube, es ist einfach gut, wenn man selber denkt, für mich selber ist es gut. Und dann wird es fürs Umfeld ja auch einfacher.
Herr Schäfer, einen Satzanfang, den Sie ergänzen sollen, habe ich noch übrig für Sie. Wenn ich meinen Kindern einen Rat mit auf den Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende.
Glaub an dich.
War das ein Rat, der Ihnen auch mitgegeben wurde von Ihren Eltern oder mussten Sie den erst mühsam selbst erlernen?
Also wenn ich an meine Kindheit denke, dann gibt es den Satz, bleib bescheiden. Das war der prägendste Satz meiner Kindheit, den habe ich oft gehört. Als Kind habe ich den gar nicht so richtig verstanden. Im Nachhinein muss ich sagen, für mich war es ein guter Satz.
Und das Glaub an dich haben Sie einfach lernen müssen auch im Leben.
Ja, das habe ich lernen müssen im Leben. Und ich glaube, dass man Kindern Zuversicht zukommen lassen sollte neben Liebe. Und von da aus her, glaub an dich, das braucht man ja oft im Leben, weil es gibt genug Momente, wo man vielleicht daran zweifelt.
Das ist wohl wahr. Zum Beispiel ein Moment, über den wir jetzt sprechen werden, ein wirklich einschneidendes Erlebnis, das letztlich zu Ihrem Buch Jetzt gerade ist alles gut geführt hat. Sie haben sich nämlich, wie das jedem schon wiederholt passiert ist, ich habe gerade auf meinen Finger geguckt, ich habe mich gestern auch beim Plätzchenbacken in Backpapier geschnitten, Sie haben sich beim Arbeiten in der Küche in den Finger geschnitten. Vielleicht erzählen Sie einfach mal, was danach passiert ist.
Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wann und wie es passiert ist. Ich schätze mal, beim Brot- oder Zwiebelschneiden ist es passiert. Ich habe mir in den Finger geschnitten. Und irgendwann sozusagen, wir wollten gerade in die Sommerferien fahren. Ja, die ersten Ferien, 6 Wochen, seit ich Interrail gemacht habe, habe ich nie mehr 6 Wochen Sommerferien gemacht. Und am Tag, an dem ich das Auto gepackt habe tatsächlich, also wir wollten am nächsten Tag losfahren, merke ich, wie mein Finger so anfängt zu pochen. Das kennt, glaube ich, jeder so. Es wird so warm am Finger und es pocht so. Und ich sehe sozusagen, dass die Schnittwunde sich verändert hat. Es hat sich so ein kleines Bläschen gebildet und der Finger, es war in der Fingerkuppe rot. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Und dann muss man sagen, dann ging alles relativ schnell. Ich habe dann von jetzt auf gleich am Fahrstuhl Fieber und Schüttelfrost bekommen.
So schnell?
Ja, so schnell. Also ich sitze genauso, wie ich jetzt bei Ihnen sitze. So stand ich am Fahrstuhl. Und Sie müssen wissen, ich war voller Glückseligkeit aufgrund des Urlaubs. Und dann bekam ich Fieber und ich hatte noch nie Schüttelfrost und dann klackern ja wirklich die Zähne und dann bin ich in die Wohnung und habe gesagt, mir geht's gerade nicht so gut, ich lege mich mal kurz hin, wir fahren natürlich morgen und dann wurde der Finger, der Schmerz im Finger wurde immer, immer stärker und der veränderte sich sozusagen, die Blase wurde größer, irgendwann wurde er bläulich, das ist dann so gekommen, dass der Schmerz so irre war, dass ich Ibuprofen eingeschmissen habe, weil ich dachte, ich nehme einfach ein Schmerzmittel. Ich merkte aber, es wirkt überhaupt nicht und der Finger wurde dann erst blau, dann verdunkelte er sich in Richtung schwarz und das ging alles innerhalb von wenigen, wenigen Stunden. Und ich bin dann nachts ins Krankenhaus gegangen, was nur 400 Meter von unserem Haus zu Hause entfernt war. Und ich muss sagen, weil ich es vor Schmerzen nicht ausgehalten habe, das war der Grund. Im Nachhinein frage ich mich immer, warum ich nicht viel früher reagiert habe, weil mein Körper hat mir ganz klar signalisiert, mir geht's nicht gut und dass ich so verrückt war und habe versucht, das mit Medikamenten wegzudrücken.
Ja, weil der Kopf wahrscheinlich einfach sagt, das ist nur ein kleiner Schnitt, das kann nicht sein. Ne?
Ja, und nachts ins Krankenhaus, man denkt wegen der Schnittwunde, Mensch, die haben Besseres zu tun, als mich zu behandeln. Man hat auch keine Lust und man schläft und denkt, morgen ist es ja schon wieder besser.
Sie hatten eine nekrotisierende Fasziitis. Mhm. Was ist das genau?
Eine bakterielle Entzündung sozusagen. Es haben sich Streptokokken in meine Wunde gesetzt. Ja, Streptokokken kennt man von Halsschmerzen. Und ich glaube, keine Hörerin und kein Hörer muss jetzt Angst haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass einem das passiert, ist wahnsinnig gering. Das Verrückte ist nur oder das Teuflische ist einfach eine lebensgefährliche Erkrankung, eine nekrotisierende Fasziitis, weil sie einfach sozusagen Bakterien festsetzen, das durch den Körper geht und das geht alles in wenigen Stunden, ist man von topfit bis lebensbedrohlich erkrankt.
Was haben die Ärzte im Krankenhaus gesagt, als sie ihren Finger gesehen haben?
Ja, ich hatte Gott sei Dank eine Klinik, die auf Hände spezialisiert ist in Hamburg tatsächlich. Da war ich glücklich darüber. Die haben das Gleiche erkannt natürlich. Dann wurde ich operiert am Finger. Das heißt, die Wunde wird sofort gereinigt, verbessert und dann bekommt man ein großes Breitbandantibiotikum das ist die einzige Chance. Ja, wenn das nicht wirkt, dann möchte ich gar nicht aussprechen, was dann ist. Das heißt, ich wurde sofort behandelt. Wenn ich woanders gewesen wäre, nicht an dem Abend in der Nähe eines Krankenhauses, wenn ich es nicht erkannt hätte, wenn ich eine Nacht länger irgendwo anders geblieben wäre, also die Todesrate ist so hoch bei der Erkrankung, weil es halt so schnell geht. Ich hatte Glück, dass die Krankheit sofort erkannt wurde und ich sofort behandelt wurde.
die Todesrate ist. Ich habe mir das mal rausgeschrieben, weil ich das so unglaublich fand. Wenn man das bekommt, nach einer Stunde überleben, also wenn der Behandlungsbeginn nach einer Stunde beginnt, überleben 90%. Nach 5 Stunden sinken die Chancen auf nur 60%. Und nach 36 Stunden liegt die Überlebensrate bei unter 20%. Also unfassbar.
Ja, das ist, also wenn Sie es sagen, und das Verrückte ist, ich habe es erst später nachgelesen, als ich aus dem Krankenhaus, ich wusste ungefähr, was passiert ist, aber ich hatte mich gar keine Lust, mich so wahnsinnig damit zu beschäftigen. Ich habe mich immer nur an die Worte der Ärzte gehalten. Irgendwann sitzt man doch zu Hause und dann guckt man sich den Krankheitsverlauf doch nochmal an und ich bin exakt, wie es da steht. So war es bei mir. Und wenn Sie denken, 36 Stunden, 20%, und mit jeder Stunde wird es weniger, ja, ich bin so froh, dass ich es in dem Moment, als ich operiert wurde und das Antibiotikum kam, dass ich es da gar nicht so genau wusste.
Sepsis ist nach Herz-Kreislauf-Erkrankung und Krebs die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Sie hatten eben schon gesagt, zum Glück wussten Sie das nicht, als Sie ins Krankenhaus gegangen sind mit dem dicken Finger und sich so schlecht gefühlt haben. Wann haben Sie es erfahren?
Am nächsten Tag, als ich mit dem Arzt zusammensaß und er mir erklärte, was passiert ist, wie schwer ich erkrankt bin, was noch alles mir bevorstehen könnte, also dass vielleicht mein Finger, meine Hand amputiert werden muss, da habe ich gemerkt, wie schwer erkrankt ich war oder bin. Und übrigens, es war so ein wahnsinnig schöner Tag. Ich sitze mit dem Arzt zusammen und draußen ist wunderschönstes Wetter. Ich höre die Kinder im Freibad, das Freibad meiner Kinder, ich sehe den Kindergarten meiner Kinder, weil der Krankenhaus ist halt in meiner Nähe. Und man denkt, wenn man so eine Nachricht kriegt, denkt man ja in dem Moment, die Welt müsste sich verdunkeln und alle müssten aufhören, Fahrrad zu fahren, weil dir passiert ja gerade was. Und ich vergesse diesen Moment nie, weil draußen war einfach schönes Wetter und es ging weiter. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn der Arzt mir das jetzt sagt, danach geht der vielleicht Tennis spielen oder so, soll er ja auch. Und man selber denkt, und ich kriege gerade so eine Nachricht.
Ja, ist ja auch, wenn ein Mensch, den man liebt, stirbt zum Beispiel, ne, dann hat man das Gefühl, für einem selber bleibt die Welt stehen und alle anderen leben aber ganz normal weiter.
Ja, und das ist wirklich, den Moment vergesse ich nie, als ich dort saß. Und wissen Sie, was das Verrückte und im Nachhinein auch das Schöne ist? In dem Moment wünscht man sich ja nichts mehr als ganz normalen Alltag. Man möchte einfach raus und wieder zu Hause sein. Einen Kaffee trinken, ein Fahrrad flicken, Einkäufe machen, was ganz Normales. Man hat ja gar nicht die Sehnsucht, sozusagen was Großes zu erleben. Wenn man im Krankenhaus ist, wünscht man sich so sehr, draußen zu sein und einfach nur einen Kaffee zu trinken, Freunde zu treffen, zur Arbeit zu gehen. Und das wurde mir in dem Moment so bewusst und im Nachhinein noch viel mehr, dass ich dachte, das ist so verrückt, wenn einem was passiert, wie sehr man sich nach Alltag sehnt. Und wenn man Alltag hat, wie belastend oft der Alltag ist, ja, dabei steckt da drin ja so wahnsinnig viel Schönheit.
Genau, die haben Sie gesammelt für Ihr Buch. Da sprechen wir dann noch gleich intensiver drüber. Wie lange hat es gedauert, bis Sie wussten, ich bin aus dem Gröbsten raus?
Ja, ich war dann fast 6 Monate alle 2 Tage im Krankenhaus, weil die Wunde verheilt werden und bandagiert werden musste. Die verheilte nicht gut. Dann stand immer wieder eine Amputation im Raum. Also, dass ich aus der Lebensgefahr raus bin, das wusste ich relativ zeitnah sozusagen. Also ich habe jetzt nicht wochenlang gedacht, ich würde versterben, aber ich hatte mit dem Finger lange zu kämpfen. Und übrigens, heute ist er immer noch, also der Finger und ich, wir haben den Frieden geschlossen miteinander. Ich mag ihn, ich bin froh, dass er da ist, aber der spannt immer so, als ob da so ein Gummiband drüber liegt. Vor kurzem habe ich sogar mal wieder Tennis gespielt mit ihm, weil ich habe gedacht, komm, das muten wir uns beiden mal zu. War so semi-gut, aber naja, heute sitze ich bei Ihnen.
Schön, auf jeden Fall. Sie haben sich dann gedacht, ja, diese Schockerfahrung, die muss zumindest irgendeinen Sinn für mich haben. Da muss ich noch mal was verändern in meinem Leben. Hatten Sie eine Vorstellung, was ich verändern sollte?
Ich wurde natürlich danach immer wieder von Freunden und Familie gefragt, sag mal, blickst du anders auf die Dinge? Hat es dich verändert? Und ich habe am Anfang immer gesagt, nee, hat mich nicht verändert. Also ich habe es ja überlebt. Was soll ich sagen? Ich kann nichts anders machen. Ich habe nichts selbst verschuldet. Es ist einfach so über mein Leben gekommen. Und irgendwann dachte ich, die Antwort stimmt nicht. Weil ich war ja vorher schon, glaube ich, ein dankbarer und bewusster Mensch. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie ich immer aufgewacht bin morgens und dachte, wie schön, dass ich zu Hause bin. Wie schön, dass ich jetzt Sachen erledigen kann. Und ich merkte, der Alltag hatte sich verändert. ich hatte kaum noch so schlechte Tage, an denen ich mich einfach so geärgert hatte. Und irgendwann merkte ich, das hat was mit der Erkrankung zu tun, weil ich dachte, Mensch, das ist alles so viel, was ich habe. Und das kommt natürlich nur, weil ich diesen Moment hatte, an dem ich vielleicht dachte, vielleicht kehre ich nicht in diesen Alltag zurück. Ja, und dann dachte ich, ich bin Schriftsteller und ich bin so auf der Suche nach Geschichten. Und dann dachte ich, wenn ich schon sowas Blödes erleben muss, dann soll es wenigstens für was gut sein.
Herr Schäfer, was ich interessant finde, das war ja nicht das erste Mal in Ihrem Leben mit der Sepsis, dass Sie überlebt haben. Und zwar knapp. Sie waren 2004 in Thailand, als damals der Tsunami über dieses Land hineinbrach. Sie haben da Urlaub gemacht, nehme ich mal an, oder?
Genau. Und? In Thailand. Ich war Urlauber. Und ich hab das schon gesagt, zum ersten Mal in meinem Leben. Das war ja um die Weihnachtszeit, 26. Dezember. Nicht zu Hause. Nicht die Weihnachtsgans, sondern der Thailandurlaub, meine erste große Fernreise.
Mit Ihrer damaligen Freundin und späteren Ehefrau zusammen.
Genau, die mich überredet hat zu sagen, Mensch, lass uns doch einfach mal eine Fernreise machen über Weihnachten, wir fliegen in die Sonne. Ich war eigentlich immer großer Gans- und Rotkohl-Fan zu Hause. Ich dachte aber, klar, ich war frisch verliebt und mit der jungen Liebe nach Thailand war auch eine gute Idee.
Was für Erinnerungen haben Sie an die Situation?
Ja, das ist erstaunlich, weil während die Sepsis sich ja tief eingeprägt hat bei mir, muss ich sagen, bei dem Tsunami, also wir sind auch sozusagen, wir haben gesehen, wie das Wasser sich wegzog, wir sind auf einen Berg gegangen.
War mit anderen in dem Leuten. Moment klar, was passiert, als sich das Wasser zurückzog?
Ja, es ist auch das ist so erstaunlich, ich kannte das Wort Sepsis ja nicht, ich kannte das Wort Tsunami auch nicht. Wir sind weggerannt von der Hotelanlage und es war ein französischer Erdkundelehrer mit uns unterwegs. Der sagte immer Tsunami, Tsunami. Wir hatten das Wort überhaupt noch nie gehört. Und
also Sie sind weggerannt, als Sie die Welle sahen?
Ja, oder? Wir sind weggerannt, als das Wasser sich zurückgezogen hat sozusagen, hatte der uns schon gewarnt. Man muss sagen, dass dieser französische Erdkundelehrer der war, der uns auf was aufmerksam machte, was wir gar nicht ahnten, was es gibt. Und man muss sagen,
der ihn letztlich das Leben gerettet hat wahrscheinlich,
der hat uns auch ein Stück weit. Ja, der hat uns bestimmt ein Stück weit das Leben gerettet, weil wir sofort los sind. Wir haben so noch die Pässe genommen aus dem Zimmer und sind dann mit ihm auf so Mopeds von Einheimischen weggefahren. Und ich muss sagen, das war natürlich, also was soll man dazu sagen, das ist bitter. Das Erstaunliche, woran ich mich immer erinnere, in dem Moment, wenn es passiert, also man ist ja innerlich voller Angst und Panik und trotzdem funktioniert der Kopf so ganz klar. Man denkt, ich habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, dass uns das jetzt passiert. Wie komme ich denn in diese Situation und warum bin ich nicht einfach zu Hause? Und trotzdem würde ich heute sagen, ich denke daran nicht zurück. Ich träume davon nicht. Es hat mich nicht so verändert wie die spätere Erkrankung mit dem Finger.
Das ist interessant. Wie erklären Sie sich das?
Ja, habe ich schon oft drüber nachgedacht. Vielleicht, weil es doch so abstrakt war. Ja, mit dem Finger liegt man im Krankenhaus. Sie bekommen die Diagnose, sie werden operiert. Der Tsunami war ja irgendwie da, aber er hat mich direkt, ich habe ihn nicht so gesehen oder gefühlt wie die Krankheit. Es kann nur daran gelegen haben, dass es einfach so abstrakt war. Und ich nicht direkt sozusagen dabei war.
Aber Sie haben auch jetzt keine toten Menschen da gesehen.
Nee, ich habe keine toten Menschen gesehen. Das glaube ich, das ist alles anders. Wenn man das gesehen hätte, das habe ich zum Glück alles nicht gesehen. Und von da aus erkläre ich es mir nur so, dass ich sozusagen der Schrecken gar nicht nah genug war, Gott sei Dank. Und vielleicht war ich auch noch jünger.
Sie waren 30,
ne? Ich war 30 und vielleicht war ich noch jünger und wollte es auch loswerden.
Wobei Sie ja die Bilder von diesen vielen Toten, die ja wirklich grauenhaft waren, also ich kann mich da heute noch dran erinnern, an diese schrecklichen Bilder, die da um die Welt gingen, die haben Sie ja auch gesehen. Also ja. Es muss Ihnen ja damals auch klar gewesen sein, meine Güte, das hätte auch anders ausgehen können.
Ja, also als wir am nächsten Tag die Bilder sahen und wussten, was passiert ist, aber die Dimension war so, die war so unglaublich. Das wusste ich natürlich alles. Ich finde im Nachhinein, die schrecklichste Phase hatten eigentlich meine Eltern, weil wir hatten Urlaub gemacht und damals gab es schon Handys, aber wir hatten die Handys extra zu Hause gelassen, damals wir gesagt haben, was sollst du jetzt mit Handys in Thailand? Und meine Eltern haben uns immer sozusagen, es gab ja diese Listen von Verstorbenen im Teletext und überall wurde das ja veröffentlicht und meine Eltern waren auf der Suche nach uns. Die wussten nicht, in welcher Insel wir sind, wir wussten nicht, wo wir Urlaub machen und ich glaube, die schlimmste Phase haben eigentlich meine Eltern hinter sich, weil sie ja dachten, vielleicht sind wir unter diesen vielen, vielen Opfern.
Sie haben sich danach in Arbeit gestürzt, haben eine große Karriere in Medien gemacht, eine steile Karriere. War das ein Weg, der Sie glücklich gemacht hat?
Ja, also ein selbstgewählter Weg. Und wie ich vorhin erzählt habe, ich bin dann Journalist geworden und ich wollte dann, ich wollte nichts anderes als Journalismus machen. Ich durfte dann Chefredakteur von Schöner Wohnen, Essen und Trinken, Brigitte, das waren so wundervolle Zeitschriften. Das hat mir ganz, ganz, ganz viel Freude gemacht und das durfte ich 30 Jahre lang machen. Und ich glaube, das ist ja nicht selbstverständlich, dass man einen Beruf findet, der einen so weit trägt und so viel Freude bereitet. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war meins über viele, viele Jahre.
Sie waren ein, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich das sage, eher mäßiger Schüler, oder?
Ja, also absolut. So kann man gar nicht übertreiben. Ich war ein ganz mäßiger Schüler, habe mein Abitur in Nordrhein-Westfalen, ich komme aus Witten, gemacht. Und ich muss sagen, ich habe meine Mathe-Abi-Klausur 6 geschrieben. Also 0 von 120 Punkten, glaube ich. Ich ärgere mich heute noch, die liegen ja 10 Jahre im Rathaus, die hätte ich mir abholen sollen. Steht zwar nichts drauf, aber die 6 muss drauf sein in Rot.
Okay, und sich irgendwie aufhängen und sagen, ich habe es trotzdem geschafft.
Ich habe es trotzdem geschafft. Macht ja auch allen Schülern Mut, die denken, es braucht ein gutes Abi, um im Leben weiterzukommen.
Okay, aber klar war, Mathe werden Sie nicht studieren.
Auf keinen Fall.
Und Sie hatten sowieso keine Lust zu studieren.
Ja, ich dachte immer, vom Typ her, ich wollte was tun. Ich hatte Sorge, dass ich mich im Studium verliere. Ich gehe dahin, keine Struktur. Ich dachte irgendwie, ich bin mehr der Typ, der was machen muss. Dachte aber, Journalist kannst du nur werden, indem du vorher studierst.
Weil ist ja auch der gängige Weg,
ist der, ne? Gängige
Volontariat
Weg,
und Studium. Volontariat,
Studium, sonst nimmt dich ja keiner. Und auf der Journalistenschule, auf der ich dann gelandet bin, die nehmen immer einen von vielen, vielen tausend Bewerbern ohne Studium und mit ganz viel Glück im Leben, wie immer, war ich das.
Aber auch mit Einsatz, ne? Sie sind, glaube ich, wirklich, haben die Medienhäuser abgeklappert und gesagt, ich möchte gerne.
Ja, ich bin mit dem alten Golf 3 aus dem Ruhrgebiet nach Hamburg gefahren, weil meine Schwester da Medizin studiert hat damals. Und dann habe ich wirklich, ich dachte, wenn ich mich schriftlich bewerbe, keiner wird mir antworten. Und dann habe ich bei der Woche damals geklingelt, bin ins Sekretariat und habe gefragt, ob der Chefredakteur zu sprechen wäre. Und die Frau hat wirklich gesagt, ja, gehen Sie durch. Und dann habe ich dem gesagt, Sie werden mich nie nehmen, aber ich komme extra aus Bochum und ich würde nichts lieber als bei Ihnen anfangen. Und hat der gesagt, dann geht's halt morgen los. Und dann war ich in Hamburg und es ging los.
Sensationell. Und Sie haben schon erwähnt, Sie haben später eine Reihe toller Zeitschriften als Chefredakteur betreut. Essen und Trinken, Schöner Wohnen, später noch die Brigitte. Also ein echter Traumjob. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ansonsten in der Redaktion eher Frauen gearbeitet hatten. Oder ist es ein Klischee? Also waren Sie der Hahn im Korb?
Ja, ich war oft der Hahn im Korb. Habe ich mich übrigens auch, ich habe mich so wahnsinnig wohl gefühlt mit Frauen als Kolleginnen und Kollegen. Also ich fand es toll. Ich habe mich gefragt eigentlich, warum? Und meine Eltern haben sich in meiner Jugend getrennt und ich bin mit meiner Schwester und meiner Mutter größtenteils aufgewachsen. Und ich fand Frauen um mich rum zu haben scheinbar immer toll bis heute. Und es war die schönste Berufszeit eigentlich, die ich je hatte.
Warum haben Sie das dann eingewechselt, diese kreative Arbeit? Sie sind dann quasi ja in strategische Leitungsfunktionen gewechselt, waren im Vorstand von Gruner und Jahr und dann auch noch später Co-CEO von RTL Deutschland. Warum haben Sie diesen Schritt gemacht?
Ja, Neugierde. Man entscheidet das ja nicht selber im Leben, sondern meistens wird man ja gefragt, kannst du dir auch das vorstellen? Und irgendwie war ich immer neugierig und ich wollte immer wissen, wie hängt denn das große Ganze zusammen? Wie funktioniert so ein Medienhaus? Und dann denkt man doch, wenn die mich fragen, ob ich einen Beitrag machen könnte dazu, dann macht man das. Das Verrückte ist, die Kinder zum Beispiel fanden immer Essen und Trinken und Schöner Wohnen. So, das konnten die sich vorstellen. Dann waren die in der Redaktion, da lagen Grafiken. Als Manager haben die Kinder immer gesagt, was macht Papa? Dann haben die immer gesagt, der telefoniert.
Brauchten Sie keine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse dafür?
Nee, das gibt es ja zum Glück. Gibt es ja um einen herum hoffentlich immer Menschen, die alles besser machen als man selber. Und es gibt jemanden, der kann die Finanzen besser und das Recht und das Personal. Und ich dachte immer, man muss halt Menschen um sich herum haben, die besser sind als man selber in den Gebieten, wo die sich vielleicht auskennen.
Aber trotzdem war das ja eine harte Zeit. Das war ja eine Zeit, in der die Medienhäuser auch viele Probleme hatten und sie auch viele harte Entscheidungen treffen mussten, auch Leute entlassen mussten zum Beispiel. War das denn was, womit sie gut umgehen konnten?
Ja, auf jeden Fall. einem Unternehmen vorzustehen, und Sie wissen das selber, die Medien, die verändern sich, die Zahlen von Zeitschriften, von Zeitungen, das Fernsehgeschäft, das ändert sich ja gerade immens, und das ist nicht einfach immer, wenn man einer Industrie vorsteht, die sich so verändert. Und man muss sagen, ich glaube, ein Aufschwung, die guten Zeiten, das ist, würde ich mal sagen, schöner. Ich habe das gar nie so erlebt, die Hochzeiten der Medien. Ich kam eigentlich immer, wenn alle schon gesagt haben, du, es wird jetzt schwieriger. Nee, das macht man. Es ist schöner, gute Nachrichten zu verteilen und Menschen einzustellen.
Das glaube ich. Dann kam der August 2022. Es gab in der Presse die Meldung, man habe sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Das klingt ja immer so schön. Aber es war denn Sache, sind Sie freiwillig gegangen, weil Sie nicht mehr wollten? Oder wollte die Konzernspitze einfach jemand anderen?
Ach, wissen Sie, das bleibt ja immer ein Gespräch zwischen der Konzernspitze und dem Management. Und da soll es auch bleiben. Das ist jetzt 3 Jahre her. Es ist so gekommen, wie es kommen sollte. Und ich finde, ein Gesellschafter kann das immer entscheiden, wen er auf so eine Position setzt. Das ist jetzt 3 Jahre her. Und ich habe mir immer bis heute erhalten, dass ich wundervolle Berufsjahre habe. Und ich wusste immer, in so einer Position kommt irgendwann der letzte Tag. Das Unternehmen gehört einem nicht. Man ist angestellter Manager. Und irgendwann kommt dieser Tag, an dem die Veränderung zu einem kommt.
Ja, und das ist wie bei Fußballtrainern.
Das ist wie bei Fußballtrainern.
Die wissen ja auch, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie wieder wechseln.
Exakt. Und das wusste ich eigentlich immer. Und von da aus war ich im Kopf ganz gut darauf vorbereitet. Weil verrückt ist ja, wenn man CEO oder sowas wird, denkt man immer, es liegt nur an seiner Leistung. Wenn man rausgeht, dann ist es ungerecht. Das fand ich nie. Man kommt durch Glück oft rein und irgendwann ist der letzte Tag. Und ich finde, es gibt nichts zu bemängeln und zu beschweren.
Auch wenn Sie sagen, Sie wussten, dass diese Vorstandsaufgabe bei Gruna und Ja und auch bei RTL Deutschland zeitlich begrenzt sein wird, weil solche Sachen sind immer zeitlich begrenzt letztlich, hieß es für Sie, von einem auf den anderen Tag ein komplett neues Leben anfangen, von 100, was Ihr Lebenstempo vorher war, quasi erstmal richtig ausgebremst zu werden. Wie schwer ist Ihnen das damals gefallen?
Ja, also man muss sagen, wenn man aus so einem Job rausgeht, natürlich ist man privilegiert. Ja, ich hatte eine andere Situation als viele andere Menschen und das muss man vorwegstellen. Und trotzdem kann man auch als ehemaliger Topmanager Sorgen und Nöte haben und montags morgens aufwachen in Hamburg und es ist grau wie heute vielleicht draußen und es regnet von links oder rechts und alle gehen zur Arbeit und man selbst nicht. Ja, und was das erstaunlich ist, es fragt einen ja jeder, was machst du denn jetzt? Die wenigsten fragen einen ja, wie geht's dir eigentlich, wie geht's der Familie, sondern immer sofort, was machst du jetzt? Also Arbeiten ist ja so wichtig für das Umfeld, für die eigene Identität. Und von da aus muss ich sagen, sich dann neu zu definieren, war auch für mich wirklich ein großes Thema. Und das habe ich nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt.
Was war am schwierigsten für Sie in der Situation?
Eine Struktur finden im Tag. Also es war nicht das Büro, es war nicht die ganzen Sachen, die da dranhängen, die schönen, sondern es war, was machst du, wenn du aufwachst? Wo gehst du hin? Womit beschäftigst du dich? Was sagen die anderen? Was sagt die Familie? So ein Tag ist lang und es ist nicht Samstag oder Sonntag. Und wenn man so war wie ich, hat man natürlich immer, also ich habe immer gearbeitet und immer was gemacht und plötzlich ist da wenig zu tun erstmal. Das ist nicht einfach.
Aber man kommt natürlich ins Nachdenken, ne?
Man kommt ins Nachdenken. Kann aber auch sein, wenn man zu viel Zeit hat, nachzudenken, dass die Gedanken nicht immer automatisch besser werden, sondern viel Nachdenken kann auch grüblerisch machen.
Das stimmt. Oder man verarbeitet seine Gedanken in ein Buch, wie Sie es letztlich getan haben, 25 letzte Sommer. Da geht es um eine Begegnung von einem Ich-Erzähler mit einem Landwirt, der ein einfaches Leben führt. Und über den Ich-Erzähler ist geschrieben, ich zitiere das jetzt mal, irgendwo im Leben hatte ich die falsche Abzweigung genommen, den inneren Kompass verloren. Bis vor ein paar Jahren hatte ich mich noch fröhlich und frei gefühlt, hatte die Dinge, die ich tat, ob privat oder beruflich, geliebt. Über die Jahre hatte ich immer mehr Pflichten gegen immer weniger Freiheit eingetauscht, nicht bewusst, eher schleichend. Ich war einer dieser Optimierer geworden, die Arbeit, Anerkennung und Geld verdienen in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt hatten. Ich gehe mal davon aus, dieser Ich-Erzähler hatte ganz schön viel Autobiografisches, oder?
Ja, kann ich unterschreiben. Das habe ich alles erlebt. Auch ich war in diesem Hamsterrad dieses Lebens So ist es halt, wenn man zwischen 30 und 50 Familie gründet, viel arbeitet und dann war da dieser Bauer oder dieser Landwirt und diese Einfachheit. Und wer kennt das nicht, dieses Spiel mit sich, dass man denkt, wann wird es einem zu viel und wo ist diese Sehnsucht, man selbst zu sein? Und auch wenn man denkt, Mensch, der war doch mal Topmanager oder was auch immer, all diese Gedanken, die kannte ich auch.
Dieser Landwirt Karl, der dem Ich-Erzähler mit stark autobiografischen Zügen begegnet in dem Roman, gibt es dafür eine reelle Vorlage oder war das eher so die innere Stimme, die sich bei Ihnen gemeldet hat, die Sie in Person dieses Landwirts manifestiert haben?
Ja, ich pendel ja zwischen Hamburg und der Ostsee. Und natürlich kenne ich sozusagen durch das Landleben, was wir seit 18 Jahren führen.
Da sind Sie am Wochenende, ne?
Ja, da sind wir am Wochenende und von da aus her kenne ich dieses Leben auf dem Land, das kenne ich und ich erfahre es. Es war nicht meins, also ich habe keinen grünen Daumen, ich hätte den gern gehabt. Also ich bin keiner, der im Garten ist und da seine Glückseligkeit findet. Mein Leben besteht aus Lesen und Kaffee trinken, aber ich fand schon Menschen, die sozusagen mit der Natur verbunden sind und diese Tätigkeit machen, das hatte schon immer einen großen Reiz und eine große Ruhe für mich.
Wie lange hat es für Sie gedauert, bis Sie das Gefühl hatten, jetzt bin ich auf einem richtig guten Weg und kann das hier und jetzt wieder mehr genießen?
Ja. Jetzt mache ich das ja 3 Jahre, bin ich jetzt Schriftsteller. Und ich habe ja keinen Ratgeber geschrieben, 10 Wege zur inneren Ruhe und zum Glück, weil wenn ich es wüsste, ich würde es Ihnen verraten. Aber ich weiß es ja auch
Würde
nicht.
Würde ich auch drum bitten, ne?
Ja, und ich habe einen Roman geschrieben, weil mir steht nicht zu, sozusagen zu sagen, wie man das findet. Ich muss sagen, natürlich verändert einen das Leben, wenn man vorher Manager war und jetzt Schriftsteller. Und ich muss sagen, es gibt immer noch viel zu tun. Und es gibt gute und schlechte Tage, genau wie vorher. Aber glaube ich, in der Summe geduldiger und ruhiger bin ich geworden. Alles andere wäre auch erstaunlich.
Der Erfolg Ihres Debütromans hat zu noch was ganz anderem geführt, nämlich, dass Sie die Idee hatten, eine neue Reihe zu starten. Das Buch, das bleibt, 100 Fragen an meine Mutter. Inzwischen gibt es auch noch 100 Fragen an meinen Vater, an mich selbst und ganz frisch an meine Oma. Das sind Fragen, die man ja den eigenen Eltern oder eben Großeltern stellen sollte, um sie besser kennenzulernen. Hatten Sie denn das Gefühl, ich kenne meine Eltern nicht richtig oder wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Ja, in einem Gespräch mit meiner Schwester, muss ich sagen, wir sprachen über meine Mutter, was sie so tut und ich habe ein wahnsinnig inniges Verhältnis mit meiner Mutter. Also ich weiß, was sie macht, wo sie in Urlaub hinfährt, ob sie sich ein Fahrrad gekauft hat, aber plötzlich merkten wir so, was ihre Träume sind und ihre Wünsche und wer sie so wirklich ist, da merkten wir, das weiß man vielleicht von Freunden, aber ich hatte ganz viele Leerstellen in der Biografie meiner Mutter.
Was sind das für Fragen, die Sie da an Eltern oder an Ihren Vater und die Mutter stellen?
Ja, ich habe erstmal 450 Fragen gesammelt. Ich habe ganz viele Freunde gefragt, aber was hast du für Fragen eigentlich an deine Eltern? Und das war so erstaunlich, weil die allerwenigsten sagten, du, ich habe gar keine Fragen, weil ich weiß so viel. Und da, wo die Eltern vielleicht schon tot sind, war ganz oft so eine Betroffenheit. Ich habe das vergessen, diesen Punkt zu fragen. Und dann dachte ich, ich schreibe mal Fragen auf, die ich an meine Mutter habe. Und von ganz simplen, was isst du gerne? Schläfst du auf der linken oder auf der rechten Seite? Welche Musik hörst du gerne? Was magst du an Männern? Bist du, was haben wir beiden eigentlich noch miteinander vor? Was kann ich dir schenken? Daraus sind die 100 schönsten geworden, übrigens ausgesucht von meiner Mutter. Und das Tollste war, ich habe meiner Mutter vor 3 Jahren zu Weihnachten geschenkt, 450 Fragen in so einer losen Blattsammlung. Und ihre Antwort damals war, ich wusste gar nicht, dass du dich so für mich interessierst. Das ist das Schönste, was du mir je geschenkt hast. Und dann wusste ich, das Buch, das bleibt. Ich möchte was schaffen, was innerhalb unserer Familie weitergegeben wird. Und wer schafft es schon, eine große Biografie zu schreiben? Es sind 100 Fragen und meine Mutter hat 100 wundervolle Antworten gegeben.
Was war für Sie das Erstaunlichste, was Sie von Ihrer Mutter erfahren hatten und vorher nicht wussten?
Na, was ich unglaublich schön fand, war auf die Frage, was kann ich dir noch schenken, war die simple Antwort, schenkt mir Zeit. Das fand ich schön, gemeinsame Zeit. In der Antwort steckt alles und so viel Zukunft. Und was ich natürlich toll finde, ist, dass sie Dire Straits Brothers in Arms hört, wenn sie alleine ist, ganz laut. Und dieses Lied wird mich immer mit ihr verbinden.
Gewidmet haben Sie das Buch Ihrer Mutter, deren Liebe Sie jeden Tag trägt, und Ihrem Vater, über den Sie schreiben, Sie hätten mit ihm nie aus der Sprachlosigkeit herausgefunden. Ihre Eltern sind geschieden und Sie schreiben auch ganz offen, dass Ihr Kontakt zum Vater irgendwann abgebrochen ist. Haben Sie nicht überlegt, bei diesen 100 Fragen auch an den Vater den Kontakt wieder aufzunehmen und sie mal zu stellen?
Ja, ich habe es extra reingeschrieben, weil ich finde, wenn man so Bücher macht, dann kann man nicht so tun, als ob bei einem selber immer alles so läuft, wie man sich das wünscht. Und ich glaube, jeder wünscht sich, dass das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ein gutes ist. Und ich wünsche mir das übrigens auch mit meinem Vater. Es sollte dann so nicht sein. Das gibt 1000 Gründe dafür und ich bin ohne jeglichen Vorwurf. Aber ich wollte auch nicht so tun, als ob mir das nicht passiert ist. Und ich weiß das in meinem ganz persönlichen Umfeld, wie oft Geschwister sich gar nicht so gut verstehen oder Eltern zu Kindern keinen guten Kontakt haben. Mit meiner Mutter ist es wundervoll, mit meinem Vater ist es sprachlos leider. Aber so passiert das. Und ich wollte das auch ganz offen sagen, dass es mir auch so passiert ist. Und ich wünsche allen, dass es einem nicht passiert.
Welche Fragen sollte man denn an sich selbst stellen? Dazu haben Sie auch ein Buch geschrieben. Das war für Sie ja die wichtigste Frage, die Sie an sich selbst gestellt haben.
Ich glaube, eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt, ist, bin ich der Mensch geworden, der ich eigentlich werden wollte? Also wo bin ich gestartet? Wo bin ich abgebogen? Wo stehe ich jetzt und wo will ich hin? Ich glaube, neben der Familie und all diesen Dingen ist es, glaube ich, die persönliche Frage. Also wie bin ich es geworden und was habe ich noch vor? Das ist eine Frage, glaube ich, die nie aufhört.
Damit ich der Mensch werde, der ich auch werden will. Ja, ich glaube, ist ja jeder, auch nicht am Ende. Ne?
Ja, ich glaube, jeder wünscht sich ja irgendwann die beste Version seiner selbst zu werden. Also ich wünsche mir das auf jeden Fall.
Sie sammeln seit Ihrer Sepsis Momente und beschreiben die in Ihrem aktuellen Buch. Intensive Momente, manchmal wunderschön, wie zum Beispiel, als Ihre Tochter einfach so herzhaft lacht, dass Sie sich fragen, wann habe ich das letzte Mal so gelacht? Und manchmal auch traurig.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, in einem Restaurant trifft der Erzähler auf einen Menschen, einen älteren Herrn, der ihm auffällt, weil der kellnert sozusagen und er merkt, das ist ein älterer Herr und er kannte das Restaurant, aber gar nicht sozusagen diesen Kellner. Und die beiden kommen ins Gespräch und er merkt, das ist ein älterer Herr, über 80, der seine Frau verloren hat nach vielen, vielen Jahren und nicht wusste, wohin mit sich. Und irgendwann gefragt hat in diesem Restaurant, kann ich ja aushelfen. Ich brauche was zu tun. Ich brauche eine Struktur. Ich muss meinen Alltag neu hinbekommen. Und er fängt an zu kellnern im hohen Alter nochmal, weil er sagt, dann bin ich mit anderen Leuten zusammen. Ich kann was tun. Ich muss irgendwo hin. Und irgendwann sprechen die beiden und dann verrät er ihm sein Bolognese-Gericht sozusagen, was ihn an so viel erinnert. Und ich glaube, das ist nur eine von vielen Geschichten in meinem neuen Buch und es ist auch eine andere, es ist nur ein Zettel, ich halte es hier inzwischen für Weltliteratur, bringst du einen Liter Milch mit? Ja, man denkt oft, warum muss ich jetzt einen Liter Milch mitbringen? Gleichzeitig muss man sagen, es ist doch schön, wenn andere Menschen einen fragen, ob du was mitbringen kannst, weil dadurch bist du ja Teil einer Gruppe und einer Gemeinschaft. Ich glaube, ich würde es trauriger finden, wenn mich nie jemand mehr fragt, ob ich einen Liter Milch bringen könnte.
Also Maxi, blicken schon sehr anders jetzt auf manche Dinge, ne?
Ja.
Auf so einen Einkaufszettel habe ich so noch nie geblickt,
muss ich gestehen. Ja, ich gucke auf den Einkaufszettel anders. Ich gucke darauf, das Fahrrad der Kinder zu reparieren. Ja, ich meine, ich habe Kinder. Und dann fahren die mal einen Platten rein und dann kann ich ihnen helfen. Und ich glaube, als ich im Krankenhaus lag und das alles nicht konnte, hätte ich mir nichts mehr gewünscht, als Fahrräder zu flicken oder mit den Kindern zum Friseur zu gehen oder einfach nur mit ihnen morgens eine Tasse Kaffee zu trinken. Ich glaube, es liegt so viel Schönheit im Alltag und mich hat es gar nicht dahin gezogen, eine große Reise zu machen oder den Jakobsweg zu gehen. Ich wusste, ich stehe morgens auf, es ist ein Tag weniger und wie mache ich aus diesem Tag das ganz Besondere?
Eine Begegnung, die Sie in dem Buch beschreiben, hat sich mir besonders eingeprägt mit einem Mann, der neben Ihnen, dem Ich-Erzähler, im Buch saß und Glücksforscher war. Und Sie fragen ihn auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich sind Sie selbst? Und er gibt sich selbst nur eine 3, weil er sagt, ich habe immer nur an das nächste Ziel gedacht, an den nächsten Erfolg und immer nur auf Leistung gesetzt. Und der Ich-Erzähler, also ich sage jetzt einfach mal Sie, sind erschrocken, weil sie gemerkt haben, das hätte mir auch passieren können. Wenn Sie heute auf Ihr Leben schauen, auf einer Glücksskala von 1 bis 10, wie viele Punkte würden Sie sich geben?
Ja, ich würde mir heute, würde ich denken, also zwischen 7 und 8, glaube ich, würde ich mir geben, weil ich schon sehr dankbar bin darüber, was mein Leben alles für mich bereithält. Und ich muss aber eins sagen, was ich so erstaunlich finde, wenn man sich damit beschäftigt, was übrigens, das Wort Glück ist ja groß. Ich würde sagen, was macht Menschen zufrieden? Das ist so klar, die Ergebnisse darüber. Man müsste es viel mehr wissen, wie man weiß, dass Sport gut für die Gesundheit ist. Es hängt alles an sozialen Beziehungen. Also das Miteinander der Menschen, da entscheidet sich Zufriedenheit. Und wenn man das weiß, weiß man, worin man investieren muss. In Freundschaft, in Familie, ins Miteinander. Natürlich ist die Arbeit wichtig, das schafft viel. Aber Glückseligkeit hinten raus wird es nicht bringen. Soziale Kontakte ist das, was Menschen zufrieden und glücklich macht. Und wenn man das weiß, dann muss man da Zeit investieren und zuhören und Menschen begegnen. Und was gibt es Schöneres als andere Menschen?
Und andere Menschen glücklich zu machen. Also ich finde es ein wunderschönes Schlusswort, Herr Schäfer. Einen kleinen Glücksmoment kann ich jetzt hoffentlich auch in Ihr Leben bringen, denn ich weiß, Sie sind ein Genießer und können großes Glück empfinden, wenn Sie einen guten Espresso trinken und dabei ein gutes Buch lesen. Deshalb kriegen Sie von mir jetzt quasi als Weihnachtsgeschenk schon im Voraus. Beides. Espresso aus einer Mainzer Kaffeerösterei habe ich für Sie.
Danke.
Und dann noch ein Buch, das Sie hoffentlich noch nicht kennen, von Paul Bedel. Meine Kühe sind hübsch, weil sie Blumen fressen. Weiß nicht, ob Sie es kennen. Kennen Sie nicht. Kommt aus Frankreich. Ich dachte aber, Sie haben bestimmt Freude dran, denn die Hauptfigur ist ebenso sympathisch wie Karl aus Ihrem Erstling 25 letzte Sommer und ist ebenfalls Landwirt, wenn auch eben aus der Normandie. Sehr lesenswert.
Vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit und eine schöne restliche Adventszeit Ihnen.
Ich habe Danke zu sagen.